es fördert ja schon eine narzisstische Ader. Man präsentiert sich selber und da erstaune ich dann schon, aha, einem gefällt das auch. Und da schaut man, wie viel haben das jetzt sozusagen geliked, wie viele haben das überhaupt gesehen und wenn das dann steigt über die Monate, da muss ich aufpassen. Es geht da nicht um mich. Es fördert eine narzisstische Sache. Ist vielleicht auch ein Spiegelbild unserer Zeit, dass man sich selber präsentiert.
So, meine Lieben, hello again. Heute gibt's wieder was ganz Besonderes. Und zwar ein Gespräch mit Abt Bernhard Eckersdorfer. Abt Bernhard ist seit Anfang des Jahres Abt im Stiftkampsmünster und erzählt uns vom Klosterleben, der Rolle der Kirche in der heutigen Zeit und warum er als Abt Instagram verwendet. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und würde sagen, wir starten gleich direkt rein. Bernhard, einmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch. Ich kann mir vorstellen und ich habe es auch mitgekriegt, es ist nicht der einzige Termin des Tages. Der Podcast heißt Umwege, da geht es um Wege und um Umwege. Wie sah denn Ihr Weg ins Kloster aus? Hat es da irgendwelche Umwege gegeben? Was führt einen jungen Mann ins Kloster?
Ja, ich freue mich auch über das Gespräch und danke auch für diese Möglichkeit. Ich mache das sehr gerne, weil ich immer wieder merke, dass Kontakt mit außen, wenn ich das so sagen darf, die meiste Zeit verbringe ich ja doch im Kloster, in Pfarren, im kirchlichen Bereich, ist einfach schön. Und auch Fragen gestellt zu bekommen, hilft mir eigentlich selber auch zu reflektieren. Wer bin ich? Was hat mich geprägt und wo gehe ich hin und was ist wichtig? Das ist immer eigentlich dialogisch. Und darum finde ich so Möglichkeiten eigentlich auch bereichernd für mich selber. Ja, die Frage, wie ich ins Kloster gekommen bin, Umwege tatsächlich. Ich habe eigentlich 10 Jahre lang überlegt, ob ich ins Kloster gehe. Mhm. Das heißt, ich habe normale Schulausbildung und habe dann in Salzburg Theologie studiert und habe da schon gemerkt, die Klöster faszinieren mich. Ich habe Benediktiner kennengelernt, die haben mich in ihre Klöster auch mitgenommen und da hat mich schon als 20-Jähriger wirklich fasziniert, wie alt und jung zusammenleben, dass sie gemeinsame Projekte verfolgen, seelsorgliche Projekte, dass sie ihr Leben ganz auf Gott ausrichten und in einem doch alternativen Lebensstil ihr Leben führen, wie wir Mönche das machen. Ein Tagesablauf, der sehr, also einen klaren Rhythmus hat und schon eine besondere Lebensweise, die ja auch durch den Habit, durch das Ordensgewand, in dem, wie wir uns kleiden, sozusagen auffällt. Aber für mich war es klar, als 19-, 20-Jähriger, das ist keine Entscheidung, die ich gleich fällen kann. Ich bin dann mit 29 eingetreten. Und in diesen 10 Jahren, das war schon eine lange Suche.
Wie waren die Reaktionen aus dem Umfeld, Freundeskreis, Familie? Wie haben die darauf reagiert, auf diesen Entschluss?
Meine Familie und meine Freunde haben natürlich das auch mitbekommen, dass ich begeistert bin von Klöstern, dass ich oft Zeit verbringe in den Klöstern. Ich habe bei meinem Studium 3 Jahre in den USA studiert und dort auch Klöster besucht. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist so etwas wie Heimat. Es ist etwas wie eine Liebesbeziehung eigentlich. Ich habe mich verliebt in die Lebensform des Mönchs und habe gemerkt, das ist ein erfülltes Leben, das vielleicht auch einmal für mich etwas wird. Wenn ich gesagt habe, ich habe 10 Jahre lang überlegt und gesucht, heißt das ja nicht, dass das jeden Tag sozusagen am Schirm war, sondern es war eine Bewegung eigentlich hin ins Kloster und das haben auch die Freunde und die Familie mitbekommen. Als ich dann endgültig entschieden habe, in Grimmsmünster einzutreten, war es doch auch für Freunde und Familie überraschend, wie das oft so ist. Das ist vielleicht jemand, der überlegt, ins Ausland zu gehen und auf einmal sagt er wirklich, ich habe jetzt einen Job im Ausland angenommen und werde in einem anderen Kontinent leben und auf einmal sagen alle, aha, wir haben schon gemerkt, da läuft was, aber dass das jetzt so konkret ist, haben wir nicht geglaubt. Und meine Eltern waren dann schon auch ein bisschen, ja, schockiert, im positiven Sinn, aber auch, dass es jetzt ist. Und ich habe gesagt, bitte, ich bin 29 Jahre, wenn, dann muss es jetzt sein, sozusagen. Und sie haben das auch gut verstanden, aber dieser Schritt ist dann schon ein großer Schritt. Und sie haben eigentlich das dann sehr gut aufgenommen, weil sie gemerkt haben, ich bin glücklich im Kloster. Und sie haben dann auch gemerkt, dass das kein Abschied bedeutet, sondern dass ich eigentlich von uns 3 Kindern dann auch jahrelang der war, der sie fast am meisten besucht hat.
Hat es irgendwann in diesem Prozess mal Zweifel gegeben? Haben Sie da überlegt, ob das Ihr Weg ist? Hat es später dann noch Zweifel gegeben? Gibt es sie vielleicht heute auch irgendwann wieder mal?
dadurch, dass ich eigentlich lange auf diese Entscheidung des Klostereintritts zugegangen bin und das in Exerzitien mit einem geistlichen Begleiter sehr gut vorbereitet und überlegt habe, war es dann so, dass ich eigentlich im Noviziat, das ist das erste Jahr im Kloster, wo man auch im Kloster bleiben soll, wo man auch nicht nach Hause fahren soll, wirklich eigentlich streng lebt, da hatte ich keine Zweifel. Also viele haben dann im Noviziat im ersten Jahr, wo man eben den Habit schon trägt, wo man eingeschult wird und eingeführt wird in das Klosterleben, die haben da dann große Zweifel. Und die zeitliche Profess ist dann ein Jahr nach der Einkleidung, nach dem einjährigen Noviziat eben, dass sie da noch einmal grundlegend überlegen. Für mich war das einfach so ein Überhang und Überschuss an Freude, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, dass das gepasst hat. Allerdings dann zur ewigen Profess, die ewigen Gelübde, das heißt, wo ich mich immer an das Kloster gebunden habe, also 4 Jahre nach dem Eintritt, da habe ich noch einmal ganz grundlegend überlegt, will ich das wirklich? Ich hatte ja auch natürlich verschiedene Möglichkeiten in der Welt sozusagen, auch akademisch. Für mich war schon immer die Frage auch der Beziehung, will ich nicht Ehe und Familie ein Thema? Und das ist dann wieder gekommen. Und da war es sozusagen eine zweite Entscheidung, 4 Jahre nach dem Klostereintritt zu sagen, will ich das? Und ich habe dann wirklich mit großer Überzeugung Ja gesagt und die ewigen Gelübde gemacht. Und dann sind Diakonat und Priesterweihe darauf gefolgt. Und seither kann ich echt sagen, eine große Überlegung, ob das richtig war, hat es eigentlich nie gegeben. Das ist so, das ist meines und das bekomme ich auch reflektiert, gespiegelt von Leuten, die mich sehr gut kennen. Das ist dein Weg und da bist du glücklich und da kannst du auch sinnvoll wirken.
Was ich sehr gern mache, ist sozusagen ein bisschen zur Vorbereitung zum, ich nenne es jetzt mal eingrooven, versuche dann vielleicht ein Buch zu lesen, ja, vom Gast. Und mir ist dieses Buch Momentaufnahmen von Ihnen in die Hände gefallen. Ich habe das ziemlich verschlungen, muss ich sagen. Das fängt gleich an mit dieser Beschreibung der Morgenroutine. Das habe ich irrsinnig interessant gefunden, weil das so ein schön klar strukturierter Tagesablauf ist, in dem, war mein Eindruck, auch total viel Zeit bleibt für eben dieses Reflektieren. Ich nenne es jetzt einmal sozusagen Meditieren. Können Sie das vielleicht kurz für die Hörerinnen und Hörer beschreiben, wie so ein wie diese Morgenroutine oder typischer Tag im Kloster ausschaut bei Ihnen.
Gerne, ja. Das Interessante ist dieses Buch Momentaufnahmen, das hat ja das Untertitel Gedanken und Begegnungen eines Benediktiners, wie das eigentlich positiv aufgenommen worden ist und auch viele Menschen, die jetzt sich nicht als strenge Katholiken bezeichnen würden, die haben das gerne gelesen oder lesen es gerne, weil sie sagen, da kann man etwas mitnehmen fürs eigene Leben. Das ist interessant und das kann ich dankbar sagen, weil es eigentlich eine Idee des Verlags war. Ich habe vorher ein Buch gehabt aus Radiosendungen beim ORF über die Geschichten und Erzählungen und Spruchweisheiten der Wüstenväter, Weisheit der Wüste und dann, das ist gut gegangen und der Verlag hat gesagt, könnten Sie nicht auch was von sich ein bisschen, was Persönliches sagen? Und ich merke einfach, wenn wir Mönche unser Leben teilen und auch mitteilen, wie wir leben und wie der Tagesablauf funktioniert, dass sich die Menschen da was mitnehmen können. Also geht jetzt nicht um einen Besuch in den Zoo, sondern die Menschen erkennen ihre eigenen Fragen und ihre eigene Suche darin. Das merke ich immer wieder. Also regelmäßiges Leben ist das, was einen Mönch auszeichnet und deswegen beginnen wir gemeinsam um 6 in der Früh. Ich versuche vorher schon ein kleines persönliches Gebet zu machen, aber das gelingt mir meistens nicht, das mache ich dann nach der Laudes und der Messe, wo wir eben zusammenkommen und hauptsächlich Psalmen beten und dann eben die Eucharistie feiern. Also Heilige Schrift, wir beschäftigen uns mit der Heiligen Schrift. Und dann halte ich eine persönliche Gebetszeit, wo ich immer ein kleines Stück aus der Heiligen Schrift lese, auch mit einem kurzen Kommentar von Wissenschaftlern, von Theologen, um tiefer einzudringen in das, was die Bibel sagt. Derzeit bin ich beim Hebräerbrief, also ich nehme da wirklich alles dran und dann werde ich wahrscheinlich das ganze Alte Testament von vorne bis hinten durchmeditieren. Ich habe da immer verschiedene Formen, wo ich das nehme. Und für mich ist dieses persönliche Gebet ganz wichtig, weil ich da wirklich die Beziehung mit Gott irgendwie pflege und auf ihn höre. Was will er mir sagen? Und das geht zwar vom Text aus, aber es geht dann doch ins Persönliche und wo dann ein Wort, ein Satz, ein Gedanke aus der Bibel für mich bedeutsam wird. Das ist die alte Form der Lectio Divina, wo Mönche mindestens eine halbe Stunde jeden Tag beten. Der heilige Benedikt zieht übrigens 2 bis 3 Stunden der besten Tageszeit für diese Art der Bibellesung vor. Also in den kontemplativeren Klöstern wird das eigentlich noch viel ausführlicher gemacht. Aber das ist sowas wie ein Anker. Weil wenn Sie sich jetzt denken, da habe ich schon von 6 Uhr bis fast 8 Uhr, habe ich da mal schon eine wichtige Folge von Gebetszeiten. Und dann kann kommen, was will. Und das kann ich jedem nur empfehlen, irgendwie ein Ritual, irgendetwas, wo man zu sich kommt. Und wenn das in der Früh ist, dann ist der restliche Tag eigentlich schon gemeistert. Ich muss da nichts mehr rausholen, ich muss da nicht mehr noch was unterbringen. Also sonst noch eine Gebetszeit oder eine Meditationszeit, eine kontemplative Phase, bringen wir dann während dem Tag oft nicht unter und am Abend sind wir zu müde. Deswegen hat sich in Klöstern herausgebildet, das macht man eigentlich in der Früh. Ja, und jeder hat dann seine verschiedenen Jobs und Arbeitseinheiten, auch ich. Aber um 12 Uhr versuchen wir, soweit es möglich ist, wieder zusammenzukommen für ein 20-minütiges Gebet. Das ist die Unterbrechung. Es ist interessant, einer der bedeutendsten Theologen unserer Zeit, Johann Baptist Metz, der sehr die politische Theologie auch vorangetrieben hat, also auch vom Leiden der Menschen her die Theologie neu verstanden hat und auch Gott da neu zur Sprache gebracht hat. Er hat gesagt, die kürzeste Definition von Religion ist Unterbrechung. Das finde ich interessant. Religion als Unterbrechung. Das heißt, mitten am Tag, da muss ich dann auch Gespräche unterbrechen, E-Mail-Fluss, was immer. Da ist es dann dran, sich wieder auf Gott auszurichten. Das beginnen wir mit einer Stille und dann wieder ein Hymnus und Psalmengebet. Und dann zum Schluss wieder eine Oration. Und dann gehen wir zum Mittagessen. Das ist in einem sehr schönen Raum, großen Raum des Klosters, wo wir dann auch nach dem Eintritt sitzen. Also ich jetzt als Abt sitze, seitdem ich jetzt Abt bin, ganz vorne und neben mir der Prior, der Subprior, mein Vorgänger, Altabt Ambros, und dann sitzt man nach dem Eintrittsaltar. Also im Kloster ist es, wie wir beim Gebet oder beim Essen sind oder auch einen Raum verlassen, streng nach dem Senium. Das heißt, wir machen uns da nicht immer aus, wer zuerst geht oder lassen andere in den Vortritt, sondern das ist einfach nach dem Eintrittsaltar. Das ist eine sehr praktische Form. Da wird dann auch gelesen beim Mittagessen. So die halbe Zeit, jetzt haben wir gerade eine Biografie über Leo den 13., den Vorgänger vom Namen her unseres jetzigen Papstes, also der hat im 19. Jahrhundert gewirkt. Und das ist sehr interessant, aber wir haben auch ganz verschiedene, die Schlesungen, auch ganz säkulare Themen, also Erfindungen des 20. Jahrhunderts oder eine Reisebeschreibung von etwas oder was immer. Warum machen wir das? Wir sitzen ja ein Leben lang und stehen beim Gebet ein Leben lang bei den Gleichen. Das Klosterleben funktioniert. Das ist auch etwas, was den Leuten für ihr eigenes Leben oft etwas sagt. Braucht man so auch, formen das Distanz. Der Habit, das Ordensgewand wäre das eine und dann Tischlesung, Schweigen im Kloster das andere. Man kann sich nicht immer nur unterhalten. Es ist auch sinnvoll, dass man etwas mitsammen tut. Und da ist die Lesung, wir hören alle das Gleiche und dann reden wir auch oft auch über diese Tischlesung. Und dann ist wieder um 18 Uhr die Vesper. Abendessen, wieder ein Teil Schweigen und dann noch einmal, das früher das Nachtgebet der Mönche war, machen wir dann nach dem Abendessen und schließen mit der Komplett ab. Also es sind 4 Gebetszeiten, beziehungsweise 5, wenn man der Eucharistiefeier dazu nimmt, aber dann eben das persönliche Gebet und das ist für mich ein Raster, wo ich versuche, den möglichst gut einzuhalten und wenn das nicht geht, dann möchte ich schon auch diese Gebetszeiten in irgendeiner Form nachholen oder mache das, wenn ich unterwegs bin, zur gleichen Zeit selber. Da gibt es auch Apps, Stundengebet-Apps und so weiter. Aber dieser Raster, der hat mich jetzt schon geprägt in den 25 Jahren meines Klosterlebens.
Total spannend. Stichwort Apps. Sie sind ja vertreten auf den sozialen Medien. Ich habe jetzt gesehen, Sie haben zum Beispiel einen Instagram-Account. Was halten Sie generell von den sozialen Medien?
Ein gespaltenes Verhältnis, ja, wie, glaube ich, viele von uns. Ja. Einerseits bin ich Mönch und wollte mich ins Kloster zurückziehen. Ja. Das bedeutet, ich verlasse eigentlich das, was alle machen, gang und gäbe ist, um mich ganz auf Gott auszurichten und auch zu mir zu finden. Und das ist ja das Gleiche. Also zu sich zu kommen heißt ja auch für mich, Gott näher zu kommen und umgekehrt. Dann merke ich aber, wir sind als Mönche, als Benediktiner auch Kinder unserer Zeit. Und es wäre doch künstlich, wenn ich die Vorzüge unserer Welt nicht in Anspruch nehme. Vom Auto über die Eisenbahn, Flugzeug, wenn ich wohin fahre, bis zu Computer und neuen Programmen. Das heißt, wir nützen das genauso, aber es ist dann schon wichtig, dass man auch immer wieder auf Distanz geht. Und beim Instagram, also ich war da wirklich skeptisch und habe gemerkt, die jungen Leute, mit denen ich in Kontakt bin, verbringen sehr viel Zeit da und habe das eher negativ gesehen. Und dann, wie ich zum Abt gewählt wurde, ich war ja vorher an der Universität in Rom tätig, da habe ich keinen eigenen Instagram-Account gebraucht, da habe ich ja geschaut, dass die Universität Facebook, Instagram hat und dass die Homepage funktioniert und so weiter, aber ich persönlich nicht. Und dann haben die jungen Leute von unserem Programm Treffpunkt Benedikt gesagt, du brauchst jetzt einen Instagram-Account, sonst hast du keinen Zugang zu jungen Leuten. Ja, und dann habe ich mich überreden lassen, das eingerichtet und mühsam selber gelernt, wie ich was raufstelle. Ich stelle mir eigentlich alles selber rauf, also ein Freund hat, der in dem Bereich tätig ist, während der Abtbenediktion, die am 30. März 2025 war, sozusagen einen Live-Ticker gemacht. Das habe ich nicht machen können, aber sonst stelle ich alles selber drauf. Und dieser Freund sagt übrigens, man merkt auch, dass du das selber machst und da kein Profi dahinter ist, weil so lange Texte schreibt man nicht auf Instagram. Oder bitte die Kamera, das, wenn du ein Selfie machst oder jetzt ein Video von dir, das musst du schon anders halten und so weiter. Aber er hat hinzugefügt, das macht dich auch sympathisch. Man merkt, das macht jetzt nicht deine Firma für dich, sondern und du selber. Also eine Kritik, die auch wieder dann irgendwie sagt, mach weiter so. Und da habe ich schon gemerkt, ich bin damit für junge Leute erreichbar. Und auch unsere Botschaft. Ein Kloster lebt ja auch davon, dass Leute Anteil haben von dem, was wir denken, was wir tun. Und wenn ich in der Schule vorbeigehe oder Schüler im Stiftshof sehe und dann sagen sie, ja, wie war es denn in den USA? Wie wisst ihr, dass ich dort war? Ja, auf Instagram haben wir das verfolgt. Also ein Teil unserer Schüler sind Followers, junge Leute, auch ich war jetzt in einem Symposium in Deutschland und da an der Theologischen Fakultät, dann einer der Assistenten gesagt, ja, und das finde ich übrigens interessant, das und das und das, und ich sage, ja, wie wissen Sie das, dass ich mich auch damit beschäftigt habe? Ja, ich folge ja Ihnen auf Instagram. Also da, ich glaube, es wäre straflässig, wenn die Kirche und auch Klöster nicht in die Welt von heute auch hineinsprechen. Nicht, weil sie bessere Leute sind oder eine Botschaft haben, die sonst niemand hat, aber wir haben schon eine Botschaft. Und da nicht präsent zu sein, wäre schade. Und für mich ist es auch wieder ein Dialog. Ich erfahre auch durch Instagram, was die Leute bewegt. Und ich muss auch sagen, ich schaue ja andere Sachen an. Also ich follow selber nur eigenen Betrieben, weil ich da auch niemanden bevorzugen möchte. Aber ich bekomme dann herein und merke durch die kurzen Videos, was beschäftigt die Leute, was ist dran? Wie wird auch übrigens Social Media instrumentalisiert politisch? Das ist doch interessant, auch für mich als glaubender Mensch, als Leiter einer klösterlichen Gemeinschaft, als Kirchenmann. Ich bin dankbar, dass ich jetzt auf Instagram bin und finde, man kann sich da nicht ganz verabschieden. Einsiedler schon, Benediktiner, die in der Welt leben und auch für die Welt tätig sind und da auch ein Apostolat haben, also etwas, ja, die Welt gestalten wollen, die, glaube ich, sollten sich auf diese Medien durchaus einlassen.
Also Sie halten es schon für einen Weg, wie das Kloster oder die Kirche sozusagen auf die junge Generation wieder zugehen kann, ein Stück weit.
Ja, ich glaube schon. Wir können uns damit positionieren, wir können eine Botschaft rüberbringen, wir können sagen, woraus wir leben. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das hat natürlich auch, das ist nicht der Grund, dass ich das mache, aber wir brauchen ja auch junge Leute, die sagen, ich will Benediktiner werden. Wenn wir da jetzt nicht präsent sind, dann denkt ja keiner mehr nach. Das wäre ja für mich auch ein erfülltes Leben. Das bedeutet für mich präsent sein. Ich glaube einfach, das Klosterleben für gewisse Leute, das wird immer eine verschwindende Minderheit sein, wirklich der Weg zu einem erfüllten Leben sein kann. Aber das muss dann auch dargestellt und präsentiert werden. Und was ich versuche, zum Beispiel auch auf meinem Instagram-Account, es fördert ja schon eine narzisstische Ader. Man präsentiert sich selber und da erstaune ich dann schon, aha, einem gefällt das auch. Und da schaut man, wie viel haben das jetzt sozusagen geliked, wie viele haben das überhaupt gesehen und wenn das dann steigt über die Monate, da muss ich aufpassen. Es geht da nicht um mich. Es fördert eine narzisstische Sache. Ist vielleicht auch ein Spiegelbild unserer Zeit, dass man sich selber präsentiert. Und da habe ich jetzt versucht, dass ich Inhalte noch setze vor dem, wie ich mich selber präsentieren will. Also ich habe eine Reihe zum Beispiel gestartet mit Studierenden der Theologie, weil ich einfach glaube, dass es interessant ist, dass junge Leute heute Theologie studieren. Warum machst du das? Oder was sagt dir die Theologie? Das wird dann angeschaut. So möchte ich ein bisschen weglenken von mir. Ich möchte auch Momente der Weisheit, der Mystik vielleicht einbringen oder auch auf den Instagram-Account unseres Stiftes machen. Wie leben Mönche, aber dass es nicht um uns geht oder wir uns selber stilisieren, sondern was ist deine Botschaft, die wir ja selber geschenkt bekommen. Also ich glaube, wir müssen schon immer wieder auch den Blick weg ablenken von uns. Es geht eigentlich um die Message. Es geht um das, wofür wir stehen und weniger nur, wie toll wir sind.
Wie finden heute junge Männer den Weg ins Kloster? Und zweite Frage, merken Sie, dass das mehr werden oder eher weniger?
Also ich glaube, es würden alle zustimmen, dass einfach die Praxis institutionsgebundener Religiosität abnimmt. Das klingt jetzt kompliziert. Also einfach die Kirchenbindung nimmt ab. Und das betrifft natürlich auch Klöster. Das ist eine ganz normale Entwicklung der Modernität, der Moderne, in der wir leben. Und das, glaube ich, ist einfach einmal so anzunehmen und das passt auch. Religion ist zur Option geworden, das heißt, ich muss mich bewusst entscheiden. Es ist nicht mehr die einzige Form, auch sozial zu leben. Das war schon für Jahrhunderte wahrscheinlich so. Das haben wir noch stark im Gedächtnis, wenn wir an unsere Großeltern oder Urgroßeltern denken. Da war einfach am Sonntag die Kirche Teil des sozialen Lebens und bei der Fronleichnamsprozession sind alle mitgegangen. Heute ist es eher eine Minderheit und die Ministranten werden blöd angeredet dann in der Schule. Ah, ich habe dich ja gesehen, du hast auch dieses komische Gewand angehabt und warst bei der Fronleichnamsprozession. Also Religion als Option hat auch was Gutes. Das heißt, ich muss mich wirklich entscheiden für die Religion. Es ist auf der Ebene anderer Angebote angesiedelt. Und so ist es auch natürlich, wenn Leute ins Kloster gehen. Sie haben viele Möglichkeiten. Früher waren Klöster oft auch eine Möglichkeit, interessante Berufe zu haben, bei Frauenberufen, im Erzieher Bereich zu sein, Krankenpflege und so weiter. Da habe ich heute alle möglichen Möglichkeiten. Kirche war da sicher auch eine Pionierin in der Krankenfürsorge, in der Erziehung und so weiter. Da hat sich vieles emanzipiert, das ist vieles auch säkular geworden. Das ist eine natürliche Entwicklung, wo Religion sozusagen Vorreiterrolle war. Da müssen wir überlegen, was könnte das heute sein? Also es tritt jetzt kaum jemand ein, weil er sagt, ich möchte Lehrer werden. Oder ich möchte auch nicht Pfarrer werden. Da brauche ich in kein Kloster gehen. Auch Seelsorger kann ich so auch werden. Da kann ich Weltpriester werden, also bei einer Diözese. Oder das ist klar. Sondern die Leute wollen wirklich als Mönch leben. Deswegen gehen sie ins Kloster. Und junge Leute finden das ansprechend. Dass natürlich das dann nur eine ganz kleine Schar für sich erwägt, ist klar. Aber wir finden immer wieder Leute, die kommen. Aber es wäre eine Verkennung der Realität zu sagen, das ist genauso hoch wie früher. Natürlich gibt es von den Zahlen ja da schon einen Einbruch, aber jetzt auf einer eher niederen Niveau, verglichen mit früher nieder, für heute glaube ich, ist es sehr hoch, ist da eine Eintrittsrate da und ich freue mich über die jungen Leute, die bei uns im Kloster sind, die bringen auch das Kloster in die heutige Welt in Kontakt, die gehen joggen, gestern haben sie mir erzählt, waren sie 7 Kilometer, sind wir jetzt joggen gegangen, der eine Mitbruder, okay, der hat noch nicht so mitkennen, der muss noch da trainieren und so weiter. Das sind schon Leute, die auch gerne ins Kino gehen, ins Fitnessstudio gehen. Wir brauchen gesunde, junge Leute im Kloster und das wird es immer geben, dass natürlich nicht alle Klöster überleben werden in einer Zeit, in der die Kirchenlandschaft sich verändert, in der die Geburtenrate nicht einmal die Hälfte ist von der vor 50 Jahren. Die Migrationsbewegungen sind natürlich Bewegungen, die jetzt die Katholikenzahl stark auch reduzieren lässt. Das ist logisch, dass es da nie mehr so viel Mönche geben wird, wie es früher war. Aber ich sage Ihnen, das Interesse am Klosterleben ist da, die Faszination für das Kloster ist da. Vielleicht ist ja unser Gespräch auch Ausdruck von dem. Und es wird weiterhin sicherlich benediktinisches Leben geben.
Nein, wie Sie sagen, also die Lektüre des Buches, mich hat's dann irgendwie interessiert. Also abgesehen davon, dass ich als gebürtiger Grenzmünsterer ja natürlich immer damit in Berührung war, auch als Ministrant sozusagen in der Kindheit Zeit da verbracht habe, dann kam aber eine lange Phase sozusagen, wo es eigentlich wenig Rolle gespielt hat in meinem Leben. Ja. Dann sozusagen Umzug in die Stadt und so weiter. Was ich als Laie beobachte, ist so, die Fragen werden irgendwie mehr bei den Leuten. Ich habe das Gefühl, so psychische Probleme, einfach Fragen werden mehr. Und es gibt ein irrsinnig großes Angebot im Internet an Coachings, ich würde jetzt nicht sagen Sekten, aber gewisse dubiose Vereinigungen. Dann hat man das Thema diese Verehrung der Stars, dass man sozusagen Leute hochjubelt. Irgendwas ist da offensichtlich im Menschen drinnen. Ja. Nur habe ich das Gefühl, die Leute, haben das sozusagen früher in der Kirche vielleicht gefunden und jetzt gibt es wahnsinnig viele andere Angebote.
Genau.
Aber irgendwie bedient sozusagen dieses selbe Bedürfnis des Menschen, eine Antwort zu finden. Und sie suchen es halt jetzt vielleicht eben über Social Media oder in ihrem Star oder ja, ich habe das Gefühl, es ist halt heute individualisierter.
Genau, der Sport ist sicher auch etwas Sport, geworden, genau. Das schon, ja, dann natürlich immer auch Kunst, Musik, mhm. Und das sind alles Dinge, die, glaube ich, nicht gegen die Religion notwendigerweise stehen müssen, da geht es um keine Konkurrenz. Ich glaube, dass religiöse Themen immer, das ist in uns Menschen angelegt. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was ist der tiefere Sinn des Lebens? Das ist doch kein Zufall, dass wir hier sind, sage ich als Christ. Da ist eine liebende Macht dahinter, die wir Gott nennen, die uns wirklich ins Dasein geschaffen hat. Ich glaube, diese Versuche, mehr Sinn im Leben zu finden und die Antwortversuche auch von Religion, die bleiben immer aktuell. Und natürlich ist da manches überlagert, manches vielleicht jetzt en vogue, aber die kommen wieder. Und ich glaube, das ließe sich fast sogar auch, glaube ich, soziologisch, wissenschaftlich untermauern, dass wir eher in einer Phase sind, in der diese Fragen wieder zunehmen. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt so denke, wie ich in der Schule war in den 80er Jahren, dann in den 90er Jahren Theologie und Geografie studiert habe, da habe ich ja auch erlebt, naturwissenschaftliche Fakultät und theologische Fakultät an der Universität. Ich glaube, das hat man eher geglaubt, Religion ist eine Sache von gestern. Heute würde man eher sagen, diese Fragen bleiben und kommen wieder. Das kann ich auch sagen. Ich war jetzt in einer Universität, wo Studierende aus 90 verschiedenen Ländern waren, dass weltweit gesehen die Religion ganz eine wichtige Rolle spielt. Dass es Atheisten gibt es vielleicht auf der Welt, sagen Wissenschaftler 500.000. Das ist jetzt für, wie lange, wo sind wir jetzt schon? Bei fast 9 Milliarden, nicht?
Ja.
Eine verschwindende Minderheit. Und wir sehen auch im asiatischen Raum, das hat mich bei den asiatischen Studenten sehr fasziniert eigentlich, dass ein modernes Leben und eine hohe Religion und eine hohe Teilnahme an Religiosität, auch an Veranstaltungen von religiösen Institutionen eigentlich dort nicht wirklich abnehmen, sondern ganz wichtig sind und versöhnbar sind mit dem modernen Leben. Das heißt, und das erlebe ich auch immer wieder im Kontakt mit jungen Leuten. Es ist nicht selbstverständlich. Das ist vorbei. Eine homogene Gesellschaft, die automatisch religiös war. Aber die Fragen kommen wieder. Und da kommt es jetzt drauf an. Können wir als Kirche, als Kloster, kann ich als Priester und als Abt das aufnehmen und auch interessante Antworten geben? Und da muss ich sagen, bin ich selber erst am Suchen, wie das heute geschehen kann. Aber dass die Fragen gestellt werden und dass die Sinnsuche da ist, das sehen wir. Und das wird, glaube ich, nicht abnehmen, sondern kommt immer wieder auch in verwandelter Form.
Ja, und ich glaube, es ist ja wichtig, das, was ich bei Ihnen beobachte, dieser Schritt der Kirche auf die Leute oder auf die jungen Menschen zu, eben über, dass sie sozusagen bereit sind, sie auf die Podcast-Aufnahme einzulassen, mhm. Das Buch oder Interviews eben in dieser Linzer Torte, dann verschiedene Auftritte, wo sie halt auch wirklich zu jungen Personen, jungen Menschen sprechen, ohne das eben zu vertheoretisieren, ja, dass es einfach greifbar ist, weil ganz junge Menschen haben
einfache Sprache, glaube ich, braucht's. Und Begeisterung. Ich bin einfach begeistert für das, was ich stehe. Genau. Und ich mache auch Fehler. Zum Beispiel jetzt gerade habe ich eine falsche Zahl genannt. Ich habe zuerst gesagt, 500.000 Atheisten ist natürlich ein Blödsinn. Also es wird so ungefähr gesagt, 500 Millionen würde man als Atheisten einstufen. Auch wenn man es jetzt verdoppeln würde, wäre es doch noch immer ein kleiner Teil von denen, die jetzt Religion als absolut sinnlos erleben, weltweit. Also Sie sehen auch, ich mache auch Fehler.
Yeah.
Und ja, genau. Aber ich glaube, die Botschaft muss immer wieder auch in Zusammenhang stehen mit eigenem Leben. Ich erzähle schon gern von dem, was mir selber wichtig geworden ist und von meinem eigenen Leben. Nicht, weil ich jetzt so eine Vorbildgestalt wäre, sondern ich merke, wenn ich was theoretisch sage, was ich ja auch könnte als Theologe und als Wissenschaftler, ja, dann sagen die Leute gute Gedanken. Wenn ich das verbinde mit meiner eigenen Lebenserfahrung, mit der Lebenserfahrung anderer, dann auf einmal hören alle zu. Weil einfach wir uns hineindenken in andere Menschen. Und wenn ich das sage, das gibt mir zu denken, wie dieser Mensch das erlebt hat oder damit kämpfen Leute und so weiter, dann hat man einfach die Zuhörer und Zuhörerinnen schon da. Und ich glaube, das ist wichtig. Es spricht immer ein Herz zu einem Herzen. Und da versuche ich einfach das auch zu eröffnen, was mir selber eigentlich Halt gibt und Antwort ist ein Stück weit oder wo meine Suche einfach hingeht.
Was ich auch interessant finde, sind diese Angebote, wo Personen sozusagen von außerhalb wirklich bewusst den Weg ins Kloster suchen. Mhm. Habe ein Beispiel im Freundeskreis, ja, mehrere Personen, die das mittlerweile gemacht haben, sozusagen einfach um sich diese Auszeit zu nehmen, teilweise in einem diese Schweigewoche oder welche Formen es da immer gibt. Mich fasziniert das irgendwie, ja, dass draußen immer schneller wird, bis es so schnell wird, dass die Leute dann eigentlich wieder zurückgespült werden und sagen, im Moment irgendwie, ich brauche was, ich brauche Halt. Ja.
Ja, genau. Und ich glaube, dieser Halt, das ist wirklich, wir kommen an Grenzen. Die Wirtschaft kommt an Grenzen. Es kämpfen wirklich derzeit viele Menschen, finanziell, Betriebe, auch wir als Kloster. Dann gibt es auch Grenzen der Demokratie, sehen wir. Das hatten wir, ehrlich gesagt, glaube ich, vor 20, 30 Jahren hätten wir das nicht so gesehen. Grenzen, wo wir auf einmal merken, dass das demokratische Selbstverständnis in dieser Weise nicht geteilt wird von allen, dass das auch under attack ist, wenn wir so sagen. Grenzen von der Schöpfung her, von der Natur her. Also nicht nur Wirtschaftswachstum hat Grenzen, sondern auch, wie wir eigentlich mit der Natur umgehen. Die Grenze des eigenen Lebens. Wir fliegen am Mond und überall hin, aber eigentlich gegen Krebs, das ist noch immer eine furchtbare Realität. Also ich erlebe das immer wieder. Das macht ja was mit Leuten. Wenn jemand in den 40ern, 50ern oder 60ern ist oder auch später, aber natürlich, wenn jemand jünger ist oder sogar eine junge Mutter, wie ich das jetzt erlebt habe, die auf einmal erfährt, dass sie Krebs hat. Das sind Grenzen da. Mein Vater ist gestorben vor einigen Jahren. Das war für mich eine zutiefst erschütternde Grenzerfahrung, dass jemand, der mich begleitet hat durchs Leben, der auch ein guter Freund war, der mich ins Leben eingeführt hat, auf einmal nicht mehr ist. Das war eine Erfahrung. Ich glaube, wer das jetzt hört, der kann das nur verstehen, wenn er selber erlebt hat. So ist mir gegangen. Ich habe ja viele Begräbnisse vorher gehalten. Ich habe Leute begleitet, die Angehörige verloren haben und so weiter. Aber wenn man das selber erlebt hat, dann weiß man, was das bedeutet. Erst dann. Und diese Grenzerfahrungen in verschiedener Weise, glaube ich, führen uns auch dazu zu sagen, es geht nicht nur ums immer schneller, es geht nicht nur immer die Produktion zu erhöhen und dieses und jenes, sondern es geht darum, dass ich auch lebe. Endlich leben. Und wenn Sie schon endlich leben, das bedeutet auch, ich lebe nicht unendlich. Und wer den Tod zum Beispiel verdrängt und wer den Tod nicht wirklich auch als Teil des Lebens sieht, bringt sich darum, endlich zu leben. Es ist nicht alles auf ewig angelegt. Und da, glaube ich, müssen wir immer wieder auf das zutiefst Menschliche zurückgreifen. Und da freut es mich dann, dass schon Klöster gesehen werden als Orte, wo man diese Fragen dann auch stellen kann vielleicht. Und weil Sie sprechen von der Faszination des Klosters, ich glaube, wenn ich das Ihnen so deutlich sagen kann, die Faszination des Klosters macht es auch aus, wir wollen von niemandem etwas. Wir zwingen auch niemanden, zu irgendwelchen Gottesdiensten zu gehen. Wenn Sie mit uns ein paar, oder wenn Sie einfach im Stiftsareal jetzt mitleben ein paar Tage, da sagen wir Ihnen oder im Zimmer werden Sie dann lesen, was unser Tagesablauf ist. Sie können kommen und wenn Sie nicht kommen, wird Sie niemand anreden. Das ist dann der Unterschied zur Pfarrei vielleicht. Sozusagen, wir sind da, wir beten, es kann sich jemand anhängen und wenn niemand dabei ist, sind wir trotzdem da und machen unsere Gottesdienste. Und das ist eine Freiheit, die die Leute erleben und die sie interessant finden, abgesehen von daher, dass Faszination Kloster heißt, einfach ein Ort, der schön gestaltet ist über die Jahrhunderte. Das ist einfach ein Ort, der wirklich geprägt wurde vom Gebet und von Leben von Menschen, die die Innerlichkeit suchen und ein intensives, erfülltes Leben wollen. Und das äußert sich dann in Architektur, in Kunst, wie die Landschaft geprägt ist und auch sozusagen inszeniert wird in Klostergärten und so weiter, was dann auch wieder einen gesundheitlichen Aspekt hat. Das Klöster waren, sind seit jeher auch Orte, wo Heilkräuter entdeckt werden, angebaut werden, wo man merkt, dass wir in Einheit mit der Natur leben sollen. Das hat man früher nicht so genannt. Man hat einfach gesagt, es ist ein geistliches, ein spirituelles Leben, bedeutet auch in Einheit zu leben mit der Natur. Und das ist, glaube ich, ein Auftrag für heute. Ich habe auch Geografie studiert und kann Ihnen sagen, das war in den Anfang 90er Jahren ein Thema. Die Klimaerwärmung war damals ein Thema. Das hat man damals schon gesehen an den Gletschern und so weiter. Und da bin ich schon als einer, der Geografie studiert hat, überzeugt, dass Religion und das gemeinsame Haus, wie das Papst Franziskus genannt hat, und da hat er die Schöpfung gemeint, ganz eng zusammengehören. Und eine gute Theologie, eine gute Religiosität ist in Einheit mit der Schöpfung. Die Schöpfung ist Gottes Schöpfung, wird auch von ihm verwandelt, und da kann man nicht losgelöst davon leben. Und ich glaube, wir müssen als Menschen wieder mehr verstehen, dass wir Teil dieser Schöpfung sind. Und Franz von Assisi, Hildegard von Bingen und andere Heilige haben das zutiefst verstanden und sind da, glaube ich, auch Pioniere gewesen.
Ich habe meinen ersten Ferialjob total über Zufälle gefunden, indem ich sozusagen an alle Institutionen in Krumsmünster E-Mail geschrieben habe, damals als 15-Jähriger, und gemeldet hat sich dann der Organist des Stifts Krumsmünster und geschrieben, ich weiß jetzt nicht, wieso sie sich bei mir melden, aber ich wüsste etwas, ja. Nämlich die Stiftsbibliothek Krumsmünster braucht wen. Ja, die nehmen eigentlich kein externes Personal sozusagen, aber gab es dann ein kurzes Bewerbungsgespräch. Der damalige Pater hat ein Buch rausgezogen und hat gesagt, bitte übersetzen Sie mal den lateinischen Titel. Ich bin ins Gymnasium Schlippach gegangen, ich habe das zur Hälfte, glaube ich, geschafft. Und ich habe gesagt, okay, wird reichen. Und damit habe ich den Job dort sozusagen gehabt und war dann, ich glaube, 2 oder 3 Sommer lang, habe ich da dann sozusagen unterstützt. Und jetzt vielleicht der harte Bruch. 2010 sind ja dann die Missbrauchsfälle publik geworden, sage ich jetzt nochmal. Und also unter anderem einer dieser betroffenen Patres war eben der, den ich da in der Stiftsbibliothek auch kennengelernt habe. In der ersten Situation war ich natürlich mal schockiert. Ich habe eben einen Freundeskreis gehabt. Die damalige Freundin war Schülerin des Stifts, also hat es eine gewisse Nähe einfach gegeben über den Heimatort, über diesen Job. Und jetzt meine Frage, wie ist es Ihnen damals gegangen? Ich meine, Sie waren ja zum einen Lehrer sozusagen in der Schule, und da ist er dann getitelt worden. Ich kann mich an einer Titelplatte erinnern, weiß es nicht, was das Profil, ein Magazin, Krumsmünster. Wie war das für Sie, wie diese Fälle dann publik worden sind?
Einerseits schon eine Erschütterung. Ich selber bin hier nicht in die Schule gegangen, bin erst nachher eingetreten im Jahr 2000 als 29-Jähriger. Einerseits Erschütterung. Es hat die Leute auch, wie Sie sagen, die hier auch in die Schule gegangen sind und so weiter, erschüttert, weil Leute, die in der gleichen Klasse waren, von dem nichts gewusst haben, was oft ihren Mitschülern da passiert ist. Und das war ja eine ganze Welle, die auch Österreich irgendwie erschüttert hat in vielen Institutionen. Und das ist eigentlich bis heute ein Thema, dass Institutionen, die eigentlich Leben fördern sollen, schützen sollen, sich da vergehen, sagen wir so, Menschen in diesen Institutionen, nicht? Sich da wirklich, ja, dass es da zu Übergriffen kommt. Ich glaube, dieses Wort ist schöner auch. Missbrauch, ja, gibt es richtigen Gebrauch, ist immer die Frage. Übergriffen in alle möglichen. Und wir sehen, das ist eine scharfe und harte Realität in den Familien und so weiter. Und dann auch in der Kirche. Und das war schon so etwas. Die Kirche wurde oft als heiler Welt gesehen. Und auf einmal gibt es so etwas. Und das ist, glaube ich, wichtig. Erstens einmal, dass es benannt wird, dass es klar wurde. Die Reaktion des Stiftes, da wollen wir auch genauer hinschauen, da wollen wir auch Kontakt, das wollen wir auch aufarbeiten mit einer Studie, die dann in Auftrag gegeben wurde und auch publiziert wurde. Also das ist ja oft, gibt Studien und gerade in diesem Bereich, und die werden dann alle nicht publiziert. Also dass man sagt, wir stehen da zu unserer Vergangenheit und sind selber interessiert, auch Schattenseiten zu sehen, weil man kann nicht nur immer von einer glorreichen Vergangenheit reden, sondern man soll auch schauen, dass Leute an diesem Ort gelitten haben. Und das ist sogar ein Kloster. Durch die Mitschüler, das ist klar, überall, aber auch durch Lehrpersonen und auch durch Priester. Und das, glaube ich, war ein wichtiger Prozess, um auch realistischer, realitätsnäher zu sein. Und ich glaube, die Leute haben das. Bei uns hat man das abgenommen, weil es kam zu keiner einzigen Abmeldung eines Kindes. Das sind ja auch Fälle, die weiter zurückliegen natürlich. Und jetzt haben wir wesentlich mehr Schüler als früher. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass dieses Thema immer wieder ein Thema bleibt und wirklich auf Prävention gesetzt wird. Da ist bei uns schon viel eingeführt worden. Das war früher auch nicht so klar, auch was das für einen Schaden anrichtet. Also wenn wir jetzt zurückschauen, in die 60er, 70er, 80er Jahre, 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts, da war das glaube ich, nicht so bewusst. Das ist jetzt erst, und das ist schon eine Gnade auch unserer Zeit, dass man das benennt. Jetzt sehr stark spiritueller Missbrauch. Es ist ja, Missbrauch ist immer Machtausübung, Übergriffe. Ich nehme mir was heraus, was mir eigentlich nicht zukommt. Und da verletze ich Grenzen. Und da werde ich schuldig damit auch an Menschen, an konkreten Menschen, und beeinflusse negativ ihr Vorankommen, was sonst zum Beispiel Lehrpersonen ganz positiv beeinflussen. Also ich bin einfach dankbar für das, was mir meine Lehrer und Lehrerinnen angedeihen haben lassen, nicht? Und Erzieher und was immer. Und geistlicher Missbrauch zum Beispiel ist jetzt ein Thema, wo nimmt sich jemand etwas heraus, wo übt er Macht aus, übergebührliche Macht. Macht ist immer wertneutral, Macht braucht es, gibt es, Autorität muss ausgeübt werden, damit auch Institutionen funktionieren. Die Frage ist immer, gibt es Korrektive, gibt es Kritik, können Verletzungen geäußert werden und wird dem nachgegangen. Und da ist eben geistlicher Missbrauch jetzt, auch in der Kirche ist die Frage, wie übe ich meine Stellung aus? Wie gehe ich auf Menschen ein? Gibt es da in Ordensgemeinschaften zum Beispiel, in Vereinen, in der Familie, wo auch immer, etwas, wo Leute eine Machtposition haben und diese für eigene Bedürfnisse ausnutzen? Und das sind dann diese Überschreitungen. Und ich glaube, das ist gut, sich das auch anzuschauen, wo man sozusagen Autorität ist für andere. Weil wenn ich jetzt also eine Messe habe, eine Jugendgruppe, und die Leute schätzen das, und was sie gesagt haben, wenn ich predige oder etwas schreibe, das finden manche Leute toll, da muss ich selber aufpassen. Aha, ich habe die in gewisser Weise auch in der Hand.
Genau.
Und da müssen wir alle sehr aufpassen. Die Mutter, der Vater, der Onkel, wer immer, überall. Und ich glaube wirklich, das Entscheidende ist, dass ich selber mich immer wieder in Frage stelle und sage, mache ich da jetzt etwas aus eigenem Bedürfnis oder verstehe ich mich nur als Diener? Und das ist bei Benedikt schon ganz klar in seiner Regel, der Abt muss den anderen Mönchen dienen und er muss Rechenschaft ablegen bei Gott für alles, was er macht. Also diese scharfe Seite in der Religion, für alles, was du sagst und tust, musst du vor Gott, dem Richter, einmal Rechenschaft ablegen. Man redet kaum noch von Gott, dem Richter, aber da ist was biblisches Richtiges drinnen, um zu sagen, du bist eine Kreatur, die fehlt, die sündigt und die sich an anderen vergreifen kann. Geistlich, geistig, aber auch körperlich. Gewaltausübung zum Beispiel, nicht? Das ist nicht in Ordnung, körperliche Züchtigung und so weiter, nicht? Findet man übrigens auch bei Benedikt sogar ein wenig. Das würde man heute natürlich anders sehen. Aber Benedikt sagt, der Abt muss Rechenschaft ablegen für alles, was er tut. Und wo Leute Einfluss haben auf andere, wo Leute sozusagen eine Machtposition haben, ist es ganz wichtig, dass man begleitet wird. Ich habe einen geistlichen Begleiter, ich habe auch einen Coach, wo ich einfach meine eigene Rolle immer wieder in Frage stelle. Und ich muss sehr aufpassen, gerade bei jungen Leuten, die einen auch anhimmeln. Es geht um deren Fortkommen und nicht das, was ich will oder wo ich sie haben möchte auch, wo ich sozusagen vielleicht auch eigene Ideologien in sie hineinprojiziere oder was immer. Das ist für diesen ganzen Bereich, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist nicht nur eine Sache einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Institution, sondern für alle, da müssen wir sehr aufpassen und genau hinschauen und nichts unter den Teppich kehren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wo es etwas gibt, das zur Sprache zu bringen, auch wenn es unangenehm ist. Und auch wenn es Leute, die ich eigentlich schätze, dann natürlich die gefragt werden oder auch angeklagt werden im Extremfall. Da darf man, glaube ich, nicht wegschauen. Und das ist eine Sache, die immer wieder gefordert ist.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft vom Kloster, für Ihre Zeit als Abt, für die Kirche generell? Haben Sie so eine Vorstellung, wo Sie hin möchten oder was Sie sich wünschen würden?
Ich sehe meine erste Aufgabe eigentlich darin, eine klösterliche Gemeinschaft zu leiten und die Brüder, wenn ich jetzt ein großes Wort sage, zum Heil zu führen. Wir sind wirklich verantwortlich füreinander und wir haben einen Einfluss auf die anderen. Und der Abt ist einfach von der Regel des heiligen Benedikt her sozusagen auch der geistliche Leiter, der schauen muss, und das ist in der Abtbenediktion, wo ich vom Bischof in meinen Abt Amts eingeführt wurde, ganz klar so genannt worden, zur Gottesliebe, zur mitbrüderlichen Liebe sie anzuleiten. Das ist die erste und große Aufgabe und das ist die schwierige Aufgabe. Es hat nämlich auch geheißen in dieser liturgischen, in diesem Weihegebet, das der Bischof dann gesprochen hat, ein Zitat der Regel des heiligen Benedikt, wo er sagt, der Abt müsse sich bewusst sein, welch mühevolle und schwierige Aufgabe er auf sich nimmt. Und was meinen Sie, was er dann schreibt? Die Wirtschaft des Klosters muss besser funktionieren, die Schule braucht neue Lehrpläne, die Pfarrerin ein neues Pastoralkonzept, alles braucht es, ganz klar. Aber er geht nicht auf äußere Vollzüge, er sagt, er muss sich bewusst sein, welch schwierige und mühevolle Aufgabe er auf sich genommen hat, Menschen zu führen und der Eigenart vieler zu dienen. Menschen zu führen, animas regere, eigentlich Seelen zu führen, zu gewinnen, zu Gott zu führen, aber das heißt auch zu ihrer wahren Bestimmung zu führen, wo sie ein erfülltes Leben führen können und der Eigenart vieler zu dienen, übrigens das Schulmotto unseres Stiftsgymnasiums, das, glaube ich, im Großen und Ganzen diesen Anspruch auch gerecht wird. Wir haben tolle junge und auch ältere Pädagoginnen und Pädagogen, einen großartigen Schuldirektor, wo wirklich die Menschen im Zentrum stehen und ihrer Eigenart gemäß geführt werden. Das heißt, es geht nicht um ein, ihr müsst das erfüllen und wir setzen das fest und alle das Gleiche sozusagen, sondern jeder Mensch ist einmalig. Gott liebt Originale, darum hat er uns so unterschiedlich geschaffen. Wir sind keine Serie von Robotern, aber da muss ich auch in einer Schule und erst recht in einer Klosterschule, in einer katholischen Schule, diese Eigenart von jedem Einzelnen als Gott gegeben wertschätzen, respektieren und diesen Menschen zu seiner Bestimmung, zu seinem Glück führen. Und das ist eine Suchbewegung. Und der Abt muss das bei den eigenen Mitbrüdern tun und bei den Aufgaben. Und deswegen ist mein Wahlspruch, Gott suchen. Wir haben Gott nicht in der Hand. Gott ist einmal ganz wichtig. Priorität Gott. Wir leben in einer Zeit der Gotteskrise. Ich würde gar nicht so sehr von Kirchenkrise, von Klosterkrise, von Berufungskrise sprechen, sondern es ist letztlich eine Gotteskrise. Wer ist Gott? Und der muss wieder neu ins Zentrum gerückt werden und sprachbar gemacht werden und als totale befreiende Instanz auch gesehen werden, glaube ich. Aber Gott ist nicht selbstverständlich, in der heutigen Zeit erst recht nicht, war es auch nie, sondern ich muss suchen, Gott suchen. Was bedeutet das? Und das sehe ich als meine erste Aufgabe, und herauszufinden, was Gott mit den Einzelnen vorhat. Es gibt einen ganz schönen Spruch über den ersten großen Mönch Antonius den Einsiedler im 4. Jahrhundert, und da schreibt sein Biograf, Erzbischof Athanasius, Antonius versuchte, der zu werden, als der er vor Gott erscheinen sollte. Ist interessant. Antonius hat nicht nur versucht, der zu werden, wie er sein wollte, nur von sich auszugehen. Er hat nicht nur andere gefragt, was erwartet ihr von mir? Weil das können auch fremde Erwartungen, können auch schräg sein. Oft sehen Leute in mir das Richtige, aber manche wollen mich auch wohin drängen, wo ich nicht will. Also wenn der Vater sagt, du musst den Beruf haben, den ich habe, sonst wirst du unglücklich, sagt der Sohn vielleicht, nein, ich möchte was anderes machen. Und dann muss der Vater dieser Eigenart natürlich nachgehen und sagen, ja, ich will das, was du für richtig, was für dich ist. Also, Antonius versuchte, der zu werden, als der vor Gott erscheinen wollte. Warum vor Gott? Weil Gott uns besser kennt, als wir uns selber kennen, weil Gott uns näher ist, als wir uns selber nahe sind, sagt Augustinus. Das heißt, wenn ich da sage, ich will das, was Gott in dich hineingelegt hat, zur Entfaltung bringen, dann sind wir da, was ein Abt soll, was eine Lehrerin soll, was ein Vater und Mutter eigentlich, was das ist, Kindererziehung. Das ist eigentlich das erste große Credo eines Abtes. Und dann muss er natürlich schauen, dass dieses Kloster geistliches Zentrum bleibt und wieder neu wird. Kultureller Mittelpunkt, wo geistige Auseinandersetzung stattfindet und die Menschen geistlich wirklich finden, was sie suchen. Und da, glaube ich, sind wir gut unterwegs, aber haben auch einiges vor. Im Jahr 2027 feiern wir 1250 Jahre Stiftskreis Münster. Da wollen wir auch eine Reihe von Programmen, von Angeboten machen. Ich glaube, dass wir da wirklich eine große Chance haben, den Menschen zu helfen, die zu werden, die sie vor Gott werden können. Oder, wenn jetzt wer nicht an Gott glaubt, die zu werden, wo sie ein erfülltes Leben haben, wo sie das wahre Ich leben können, das in ihnen angelegt ist und zur Entfaltung drängt. Das ist dann erfülltes Leben. Und dieses erfüllte Leben, wenn Sie mir erlauben, heißt aber auch auf vieles verzichten. Dietrich Bonhoeffer hat vor seiner Hinrichtung von den Nazis, seine Braut hat auf ihn gewartet, notiert, es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. toll. Der hat als Theologe und evangelischer Pfarrer verstanden, dass erfülltes Leben nicht nur davon abhängt, dass wir alle Sachen erfüllen, die wir wollen, sondern es gibt eine tiefere Dimension. Und da soll, glaube ich, für uns Mönche hier geschehen, aber auch der Stiftkreis Münster dem einen oder anderen helfen.
Ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Abt Bernhard, ich bedanke mich für diesen wahnsinnig interessanten Ausflug, dass Sie mich und die Hörerinnen und Hörer da mitgenommen haben in einer Welt, die vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so vertraut ist mehr mittlerweile. Für mich war es total interessant, auch Ihre Gedanken zu diesen Themen, die, glaube ich, wesentlich wichtig sind in der heutigen Zeit, wichtiger denn je. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, super.
Gerne, danke für den Austausch.
Meine Lieben, das war wieder eine Folge Umwege. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt gerne einen Kommentar. Mich würde es extrem freuen. Und ich hoffe, wir hören uns wieder beim nächsten Mal.